Da sieht man erst, dass das Versprechen, wir stellen die alte ethnische Mehrheit wieder her, wir sorgen dafür, dass das weiße christliche Amerika die Kontrolle behält, und zwar überall im Land, ein Verbrechen erfordert.
Wenn diese Leute etwas sagen, wenn sie es aufschreiben in Büchern, wenn sie es aufschreiben in langen Beiträgen und auch in politischen Botschaften, sollte man zuhören, denn wir sehen, genau das ist auch, was sie dann umsetzen.
Das ist eine Agenda, die nicht mehr von rechtsextremen Spinnern irgendwo im versteckten Eck des Internets ausgedacht wird. Das ist heute die Agenda des Weißen Hauses.
2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast. Heute ist der 7. Januar 2026 und es gibt einiges zu besprechen. Das Jahr 2026 ist fulminant gestartet. Erst 7 Tage ist es alt und schon ist einiges passiert. Unter anderem haben die USA einen militärischen Einsatz in Venezuela durchgeführt und haben den Diktator Nicolas Maduro entführen lassen und in die USA bringen lassen. In Berlin gab es einen Blackout, einen Stromausfall. Also das Jahr beginnt, kann man fast so sagen, wie das alte Jahr 2025 geendet ist. Und heute, ich weiß, unser Podcast heißt Europa-Podcast, aber heute wollen wir vor allem auch über die USA sprechen, aber auch erklären, warum das sehr viel mit Europa zu tun hat, was gerade in den USA passiert. Und gegenüber von mir sitzt wie immer Gerald Knaus und ich freue mich, dass unser Podcast jetzt in das neue Jahr startet und ich sage Hallo Gerald.
Hallo Philipp und ich wünsche dir und allen auch noch nachträglich ein schönes neues Jahr, es wird sicher spannend.
Das kann man wohl sagen. Ja, fangen wir mal an. Wie bist du überhaupt ins neue Jahr gestartet? Wie hat dein Jahr begonnen? Wo warst du? Warst du in Berlin? Warst du im Ausland? Wie hat dein Jahr angefangen?
Ich stand mit meiner Familie vor einer Bar im verschneiten weißen Budapest. Wir waren eine Woche in Ungarn. Ich habe dort Bücher gelesen über ungarische Geschichte, vor allem im 20. Jahrhundert und über die ungarische Politik. Und warum das wichtig ist, darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen. Ungarn hat im April eine der vielleicht wichtigsten Wahlen in Europa in diesem Jahr und könnte damit, und da gibt es auch Grund für Optimismus, wieder in den europäischen Mainstream zurückkehren und alle Demokraten, die an Europa und an die EU glauben, hoffentlich ermutigen. Also wir werden sehen, was bei diesen Wahlen im April passiert und ich hatte da auch einige Treffen.
Ja, wir wollen ja gleich über die USA sprechen, aber davor hatten wir uns überlegt, mal so 3 Prognosen abzugeben, was in diesem Jahr vielleicht passieren wird. 2 Dinge habe ich ja gerade schon genannt. Also das eine, Venezuela, glaube ich, konnte man ein bisschen fast schon erwarten, dass da etwas passieren wird. Das mit Berlin, mit dem Blackout, war ebenfalls eine sehr interessante Entwicklung und vor allem, wie Deutschland damit jetzt umgeht. Aber fangen wir mal an. Wer soll anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, beginn mit du mal. Okay. Was sind deine Erwartungen?
Okay. Also ich glaube, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber ich glaube, das Jahr 2026 wird ziemlich herausfordernd. Ich glaube, das kann man wohl sagen. Meine erste Prognose ist, dass ich glaube, Wladimir Putin gezielte, ich nenne es mal, Fragen stellen wird mit Blick auf die NATO. Er wird weiter sticheln, er wird versuchen, von der NATO eine Reaktion zu bekommen und wird austesten, wie die NATO zum Beispiel auf Provokationen in den baltischen Staaten reagieren würde. Das ist meine erste Prognose und ich glaube generell, dass dieses Jahr ein großer Test sein wird für die NATO. Also das auch mit Blick auf Grönland wird eine Zeit sein, in der wir erleben werden, ob die NATO weiter Bestand haben wird. Ich glaube, das wird in diesem Jahr entschieden. Meine zweite Prognose ist, dass wir am Ende des Jahres 2026 anders über das Thema Zivilschutz und anders über das Thema Militär denken werden. Also ich glaube, dass da etwas passieren wird in der Bevölkerung. Der Blackout in Berlin hat das, glaube ich, hat den Anfang gemacht. Ich glaube, die Menschen werden sich jetzt intensiver damit beschäftigen, wie sie sich vorbereiten, also auf mögliche Ernstfälle, aber auch militärisch, glaube ich, wird vielleicht bei dem einen oder anderen der Groschen fallen, dass wir uns intensiver mit dem Thema Bundeswehr, Wehrdienst auseinandersetzen müssen, dass wir da nicht mehr drum rumkommen.
Und hast du schon Kerzen gekauft?
Ich habe lustigerweise, also gute Frage, mein Vater hat mir zu Weihnachten aus anderen Gründen einen Gasbrenner geschenkt.
Ja, du hast dich auch ausgesucht. Ja, meine Frau auch. Wir haben schon begonnen, die Liste der Schweden, die Schweden an alle Haushalte verschicken, abzuarbeiten.
Ich muss dazu aber sagen, ehrlicherweise, dass der Gasbrenner gedacht war für einen asiatischen Wok.
Okay.
Aber man kann
W's,
ja
viel, ne?
Genau, W's, vielseitig nutzen. Genau, und die dritte Prognose, eigentlich keine wirkliche Prognose, sondern eher eine Hoffnung, ist, dass wir, und das ist auch ein bisschen unser Thema, dass wir in Europa kämpferischer werden müssen. Mit Blick auf unser demokratisches Europa, dass wir verstehen müssen, dass es sich lohnt, für die Europäische Union das Integrationsprojekt zu kämpfen. Das ist meine Hoffnung. Ob es zugleich eine Prognose ist, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls eine Hoffnung. Wie sieht es bei dir aus?
Was sind deine? Das Letzte liegt ja an uns,
genau.
Jedem Europäer, jeder Europäerin.
Das stimmt.
Ich mache mal realistisch optimistische Prognosen.
Ja.
Erstens, im April bei den Wahlen wird Viktor Orban verlieren. Wenn man eine Wahrscheinlichkeit, ich würde mal sagen, vielleicht 60% wahrscheinlich. Also er hat noch viele, viele Asse im Ärmel, kann noch viele Dinge tun, es kann noch viel schief gehen. Die USA könnten versuchen, er war ja in Washington noch am Ende letzten Jahres, Dinge zu versprechen, vielleicht wollen sie noch einen großen Gipfel organisieren, Friede in der Ukraine. All das habe ich gehört als Spekulationen in Budapest, wie es Orban nochmal rumreißen könnte. Aber in den Umfragen liegt er jetzt konsequent seit längerem hinten. Und der Oppositionsführer, der auch bei den Europaparlamentswahlen schon sehr gut abgeschnitten hat, Peter Magyar, ist sehr aggressiv, sehr überzeugt, dass er eine Chance hat, warnte in einer dramatischen Aussage erst vor wenigen Tagen auch Orban vor schmutzigen Tricks. Aber es ist wirklich eine Möglichkeit, auch weil es in Ungarn hoffentlich nochmal freie Wahlen geben wird. Es ist immerhin Europa, es ist in der EU und die Mehrheit der Ungarn einfach genug hat. Von Orban. Also ich sehe da eine 60% Chance.
Okay.
Und das wäre ein Signal, denn Orban war und wurde zu einem der intellektuellen Führer dieser neorechten, rechtsextremen, identitären Bewegung in Europa und in der Welt. Also das wäre gut, erstens. Zweitens, ich hoffe, dass wir dieses Jahr wirklich einen Durchbruch erleben bei der irregulären Migrationsdebatte in Europa. Ende letzten Jahres gab es diesen Durchbruch am Mitte Dezember noch in Straßburg, als das EU-Recht geändert wurde mit Möglichkeit von sicheren Drittstaatsabkommen. Darüber reden meine Kollegen und ich jetzt seit 10 Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland beim Innenministerium auch dieselbe Priorität hat, die es haben sollte. Aber ich weiß, dass viele in Europa erkennen, wie wichtig das ist. Also Abkommen zu machen, wo die europäischen Staaten zeigen, wir können irreguläre Migration reduzieren, als Gegenmodell zu Trump. Und diese Abkommen könnten wir in den nächsten Monaten abschließen. Also diese Rechtsänderung tritt jetzt bald in Kraft. Da erwarte ich einen Durchbruch. Aber ehrlich gesagt, wenn ich da Prozente, 50-50, ob das passieren wird. Wenn es aber passiert, und da komme ich zum Dritten, wenn es gelingt, in der Migrationsdebatte nicht nur die Zahlen der irregulären Migration zu reduzieren, die fallen ja jetzt schon stark, aber es nützt zum Beispiel in Deutschland der Union wenig in den Umfragen, weil die Art, wie über Migration und Flucht der letzten 10 Jahre gesprochen wird, derzeit immer noch der AfD auf das Konto der AfD einzahlt. Wenn man das ändern könnte, und das könnte man durch eine andere Rhetorik, aber auch durch Aktionen wie sichere Drittstaatsabkommen, dann ist es durchaus möglich, dass auch in Sachsen-Anhalt, und darauf würde ich als dritten Punkt ganz besonders schauen, bei den Wahlen im September die AfD weniger gut abschneidet als erwartet.
Interessant.
Weil, wenn klar wird, dass hinter diesen Sabotageaktionen in ganz Europa, überall, in all unseren Demokratien, sehr, sehr oft Russland steht, wenn klar wird, dass die AfD ja auf der Seite eines aggressiven, identitären Weißen Hauses steht, dass sie als Anti-EU-Partei ja die Instabilität und Unsicherheit in Europa dramatisch erhöhen würde. Und dass gleichzeitig aber die Parteien eine ihrer großen Achillesfersen, nämlich in der Migrationspolitik, durch eine humane Form der glaubwürdigen Kontrolle da etwas tun können, was die AfD ihres Hauptthemas beraubt, dann wäre es bis zum Herbst noch möglich, und das ist auch gegen den Defätismus, den ich im letzten Jahr oft gesehen habe, dass die AfD nicht in Sachsen-Anhalt so gut abschneidet, wie es jetzt alle erwarten. Und das könnte ja zu einer anderen Debatte führen. Und dazu glaube ich auch, dass die Debatte über ein Überprüfungsverfahren beim Verfassungsgerichtshof, ob die AfD nicht verfassungswidrig ist, dass wir da auch in diesem Jahr etwas erleben werden. Ich bin da auch nicht zu skeptisch, dass vielleicht sich die Erkenntnis doch durchsetzt, dass man nicht riskieren kann, dass eine Pro-Putin-Partei, die rechtsradikale Konzepte hat, die das Grundrecht offensichtlich in Frage stellen, vor allem in einigen der Landesverbände, dass man zumindest in den Landesverbänden eine AfD in Thüringen einfach nicht an die Macht kommen lassen darf. Und zwar nicht, weil man sich einer Konkurrenz entledigen will, sondern weil Deutschland gelernt hat, eine Partei, die verspricht, Millionen Menschen im Land verfassungswidrig zu behandeln, zu diskriminieren, zu vertreiben, dass so eine Partei kein fairer Mitbewerber ist und verboten gehört. Ich glaube, auch das werden wir, diese Debatte werden wir in den nächsten Monaten intensiver erleben und vielleicht, hoffe ich, wird das dazu führen, dass etwas passiert.
Und ich höre auch raus, dass du der Meinung bist, dass wir optimistisch bleiben müssen. Also, dass das auch ein bisschen unsere Pflicht ist.
Ich hab gelesen, vor kurzem wieder eine Rede von Madeleine Albright, die ja vor leider gestorben ist, vor kurzem, die ehemalige amerikanische Außenministerin. Und die hat immer gesagt, Pessimismus ist eine Waffe der Feinde der Demokratie. Ja. Also Realismus ist etwas, was wir brauchen. Ja. Den Gefahren ins Auge sehen. Ja. Ernst nehmen, was Politiker sagen. Ob jetzt Putin, da haben wir versagt die letzten 20 Jahre. Oder Trump, hoffentlich versagen wir da nicht. Aber Realismus darf nicht dazu führen, dass wir vergessen, erstens, was wir schon haben und zweitens, was wir verteidigen können und zweitens, was wir alle schon geschafft haben in Europa. Und so gesehen ist Pessimismus eigentlich verboten.
Sehr gut, ja. Beim Thema Migration darf ich auch noch darauf hinweisen, dass wir da im Dezember ein Video aufgenommen haben, einen kurzen Vortrag auch von dir zum Thema sichere Drittstaaten. Den finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, auch dort 2+2=4. Ein sehr interessantes Video zu den Entwicklungen, die du gerade angesprochen hast, auf EU-Ebene, vor allem mit Blick auf das sogenannte Connection Criterion, das Konnektivitätskriterium. Ein kompliziertes Wort, aber ein sehr wichtiges und eine große Veränderung, die da stattgefunden hat im Dezember. Aber sprechen wir über das Hauptthema dieser Folge. Die Folge heißt nämlich die identitären USA. Fangen wir an mit einem Mann, dem eines der größten sozialen Netzwerke der Welt gehört, X. Im Grunde genommen das wichtigste politische Sprachrohr und mittlerweile kann man auch sagen eine Propagandaplattform. Elon Musk, 54 Jahre alt, er wird womöglich bald schon der erste, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es wird so kommen, wahrscheinlich der erste Billionär sein oder auf Englisch ein Trillionaire. Ein Mann also mit viel Macht und viel Geld, die er auch nutzt, beides, Geld und Macht. Und so erratisch, wie er wirken mag, dahinter verbirgt sich eine ganz klare politische Agenda, eine Linie. Am 28. Dezember, da postete Musk einen Beitrag auf seinem Netzwerk, in dem einfach nur stand, wow, was verbirgt sich dahinter?
Ja, also Elon Musk der ja auch interessanterweise ein Migrant ist, der ist ja aus Südafrika eingewandert und heute natürlich amerikanischer Staatsbürger, nützt seine Plattform seit er sie übernommen hat, seit er Twitter gekauft und zu X gemacht hat, dafür vor einer großen Gefahr zu warnen und zwar immer insistierender, nämlich dem angeblichen Verschwinden und es ist so krass, wie es klingt, der weißen Bevölkerung. Also ununterbrochen teilt er Statistiken und den Tweet vom 28. Dezember, wo er wow dazu schreibt, Der hat folgenden Inhalt, der wird aufgezählt, Statistiken, der Anteil der White Population, der weißen Bevölkerung in den USA, in Kanada, im Vereinigten Königreich und in Westeuropa. Und da wird gesagt, USA zum Beispiel 1975, 83% der US-Bevölkerung waren weiß und 2025 sind es nur noch 59%, ein Fall von 24%. Und am Ende, überall wird das gezeigt, und am Ende steht dann der Satz, verrückt, ausgetauscht durch die dritte Welt, es ist alles ein Plan. It's all by design. So, und das empfiehlt Elon Musk jetzt seinen hunderten Millionen, die ihm gar nicht ihm folgen müssen. Ich bekomme das immer, obwohl ich ihm nicht persönlich
ich
folge.
Auch, ich auch, ja.
Das heißt, jeder sieht das.
Ist das alles neu oder ist das...
Nichts daran ist neu. Mhm. Nichts daran ist neu. Er teilt auch Statistiken, wo in der Welt angeblich die weiße Bevölkerung unter 5% sein soll. Mhm. Und er redet damit auf eine Art und Weise über... Ich meine, weiß, das ist ein Rassenbegriff. Da geht es nicht um Kultur, da geht es nicht um Biologie, da geht es nicht um Ethnizität, da geht es nicht um Nationalität. Mhm. Es ist die Idee, es gibt hier eine Gruppe, die Weißen, und die verschwinden. Mhm. Und es gibt einen Plan. Und dieser Plan ist natürlich die große Verschwörungstheorie des großen Austausches.
Vielleicht kennst du mal ein paar von diesen Tweets, die wir jetzt auch gleich hier einblenden werden, wenn Sie das Video schauen. Also ein Post von ihm, ich lese es nur mal vor, White people are a rapidly diminishing minority of global population. Dann gibt's aber auch Sachen, also ein anderer Tweet von ihm, Remigration is the only way. Und dann gibt es ja auf dieser Plattform, du hast es gerade angesprochen, das ist wirklich bemerkenswert, was einem da angezeigt wird von wirklich auch dubiosen Accounts, die oftmals auch sich im Ausland befinden, also ganz eine ganz klare Agenda auch verfolgen. Was steht in denen oft drin? Was ist da so diese Botschaft, die in diesen Beiträgen vermittelt wird?
Also es ist wirklich Hass, Hassnachrichten. Mhm. Ein Beispiel, ich habe zusammengestellt, einfach an einem Tag Ende Dezember, also Ende letzten Jahres, als Elon Musk darüber gesprochen hat, dass die weiße Bevölkerung auf 3%, also er hat einen Tweet geteilt, angeblich die weiße Bevölkerung in der Welt auf 3% gefallen ist. Da teilt er dann Tweets, ein Text, ich lese es vor, ja. London und Paris sind gefallen, Amerika ist nahe dran. Mhm. Der Feind der Welt ist der Islam. So, jetzt muss man, da wird irgendein Experte zitiert, jetzt muss man sich kurz innehalten und sagen, was wird hier gesagt? London und Paris sind gefallen, das heißt angeblich gibt es da schon was, eine muslimische Mehrheit oder einen, in London das Bild, das Donald Trump benutzt hat vor der UN-Generalversammlung. Ja, ein Brite, der in London geboren wurde, Sadiq Khan, wurde zum Bürgermeister gewählt, mit Wurzeln in Pakistan. Nur, das ist ein britischer Staatsbürger, in Großbritannien geboren, in Großbritannien aufgewachsen, in Großbritannien eine Karriere gemacht, von Briten gewählt. Das wird präsentiert als ein Angriff von außen. Mhm. Oder ein Tweet, ein Bild von jungen muslimischen Frauen in England oder irgendwo, man weiß es ja nicht. Und da steht dann der Text, This is now England. Das ist jetzt England. Das ist kein Multikulturalismus, das ist keine Vielfalt, das ist keine Toleranz, das ist keine Empathie, das ist eine Eroberung. Es ist vorbei für das Vereinigte Königreich. Absurde Botschaften oder eine dritte, da wird eine griechische rechtsradikale Mitglied des Europaparlaments zitiert, die sagt, ihr habt Europa mit Mohammedans, also auch abwertend, gefüllt. Ihr habt die Islamisierung Europas finanziert. Sie vergewaltigen unsere Kinder im Namen ihres Gottes. Wirft sie raus, bevor Europa stirbt. So, also Aufrufe zum Hass, Aufrufe zur Vertreibung. Mhm. Und diese Botschaften sind omnipräsent.
Und dahinter verbirgt sich ja die sogenannte Replacement Theory.
Ja, also die Theorie.
Genau, also nur ganz kurz, dass wir das einmal verstehen. Also was genau ist diese Theorie? Die ist ja nicht neu.
Nein.
Wird aber jetzt auf einmal, bekommt einen enormen Aufwind durch Figuren wie Elon Musk, aber natürlich auch durch Figuren wie J.D. Vance und letztlich auch durch Donald Trump. Kannst du das kurz erklären? Woher kommt diese Replacement Theory? Was ist neu? Und vielleicht auch, was hat Trumps nationale Sicherheitsstrategie mit all dem
zu tun? Ja, also wir haben diese Idee, die kam, und das ist jetzt auch sehr interessant, weil hier alles vermischt wird. Also in Frankreich gab es seit dem verlorenen achtjährigen Krieg in Algerien, unter den 1 Million Vertriebenen, Geflohenen, man nannte sie in Algerien die Europäer, also Franzosen, Weiße, Nachfahren von Einwanderern aus Spanien, Italien, Malta und Frankreich, sehr viele, die dann nach dem Ende des brutalen Bürgerkrieges, Unabhängigkeitskrieges 62 geflohen sind. Algerien wurde unabhängig 62, war davor Teil von Frankreich. Und da gab es diese unter Rechtsradikalen in Frankreich schon damals diese Idee, die Menschen aus Nordafrika, die Algerier oder die Nordafrikaner, die jetzt hier in Frankreich sind, die versuchen jetzt in Frankreich das Gleiche. Also die wurden gesehen als eine Invasionsarmee. Jetzt gab es in Frankreich, weil Frankreich ein großes Imperium hatte, bis in die 50er Jahre, Algerien bis 62, natürlich eine muslimische Bevölkerung, die ist legal eingewandert, die kam nie irregulär. Und auch heute in Frankreich gibt es geschätzt 6 Millionen französische Muslime, die aber Staatsbürger sind. Es gibt aber sehr, sehr wenig irreguläre Migration. Also das hat mit der Geschichte, die in Amerika erzählt wird, dass die Grenzen geöffnet werden, eigentlich nichts zu tun. Es gibt nicht viele Menschen, die irregulär, auch die meisten syrischen Flüchtlinge der letzten 10 Jahre, gingen nicht nach Frankreich. Aber vor 15 Jahren haben französische Rechtsextreme Bücher geschrieben, Romane geschrieben, Theorien entwickelt, wo sie sagen, in Frankreich wird die Bevölkerung ausgetauscht. Also Frankreich wird eine, wie in Algerien, es wird hier so enden, eine muslimische Mehrheit bekommen. Das muss man sagen, in der Europäischen Union, die Zahl der Muslime, die allermeisten Staatsbürger, die allermeisten vor Jahrzehnten gekommen, die meisten Muslime in Ländern wie Deutschland, Österreich, aus Europa, also Kosovaren, Bosnier, Türken. Die Zahl ist in der Europäischen Union 6-7%. Also weit weg von dieser Idee, wir haben hier eine Übernahme oder Invasion. Aber diese Bücher, die Theorie von Great Replacement, die ein französischer Denker, rechtsextremer Denker, Raymond Camus schrieb, 2012, 13, 14, wurden dann übersetzt, auch ins Deutsche. Und in Frankreich bildete sich damals eine Bewegung, eine Jugendbewegung, Génération Identitaire, die identitäre Generation, die sagte, wir werden ausgetauscht, wir müssen zurückschlagen. Und die hatten eine Veranstaltung, ein erstes Treffen, einen Event, den sie in den sozialen Medien geteilt haben, bei einer Moschee, die in Frankreich gebaut werden sollte, mit der Botschaft, wir müssen das machen, was im Mittelalter die Karolinger, Karl Martell, Karl der Hammer, der Vorfahre von Karl dem Großen, gemacht hat, nämlich muslimische Heere zurückzuschlagen. So, das sind Rechtsradikale. Die identitäre Bewegung, auf die kommen wir sicher gleich, haben aber diese Idee, dass Europas Eliten, die Demokratie in Europa in den letzten Jahrzehnten dazu geführt hat, dass die Bevölkerung ausgetauscht wird. Jetzt haben wir aber zwei ganz komische Dinge. Wir haben in Amerika einen demografischen Wandel. Dort stimmt es ja, dass die weiße Bevölkerung abnimmt. Also in Amerika im Zensus, in der Volkszählung alle 10 Jahre, wird ja gezählt. Und da sagen die Leute, ich bin weiß, ich bin African American, ich bin Asiate oder was auch immer. Und da stimmt es. Nur das Verrückte ist, die Bundesstaaten, wo bereits vor 25 Jahren die Non-Hispanic White Population eine Minderheit ist, Kalifornien, sind die reichsten, dynamischsten, wirtschaftlich stärksten Bundesstaaten der USA. Texas hat seit 2004 eine Mehrheit nicht-hispanischen, nicht-weißen. Texas wird von Republikanern regiert und ist wirtschaftlich der zweitstärkste Staat der USA. Also in den USA gibt es einen Diskurs, wir müssen das stoppen. In Europa ist es absurd. Europa ist immer noch nach den US-Definitionen, als ob das wichtig wäre, 90% weiß. In Europa wird aber eine kleine Minderheit der Muslime zur Gefahr hochstilisiert. Und diese Idee, dass überall Eliten Menschen ins Land lassen oder zulassen, dass Menschen, die im Land sind, die irgendwie nicht dazugehören, die Nicht-Weißen in Amerika, die Muslime in Europa, egal ob sie Staatsbürger sind oder nicht, dass die Macht übernehmen und dass man, jetzt wird es wirklich gefährlich, dass man etwas tun muss, um das zu stoppen. Und wenn man sich dann die Zahlen ansieht, wird erst klar, was man
genau, was das bedeutet. Da kommen wir gleich drauf. Aber vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Also die nationale Sicherheitsstrategie von Trump. Was steht in diesem Kontext dieser Replacement Theory da eigentlich drin? Und vor allem, wenn wir dann auch gleich über Europa sprechen, warum stehen da so Sätze drin, die eigentlich suggerieren, dass Europa in Gefahr ist und möglicherweise kein verlässlicher Partner mehr in der NATO ist, aufgrund dieses Themas, das du gerade angesprochen hast? Also kannst du das einmal erklären?
Also in der nationalen Sicherheitsstrategie steht einer der Sätze über Europa und der ist wirklich bemerkenswert, weil das ist eine identitäre Idee. It is more than plausible, es ist sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten wenigen Jahrzehnten spätestens, also vielleicht früher, einige NATO-Mitglieder eine non-European Majority haben werden, eine nicht-europäische Mehrheit. Wenn man also jetzt fragt, Ausländer? Nein. Was meinen Sie mit nicht-europäischer Mehrheit? Und J.D. Vance hat im Dezember, erst vor weniger kurzer Zeit, ebenfalls in einem Interview gesagt, das ist ganz bemerkenswert, die USA müssen sich Sorgen machen, weil in Frankreich oder Großbritannien, in 15 Jahren, sagt er da, if they are overwhelmed, wenn die überwältigt werden von destruktiven moralischen Ideen mit islamistischen Ansichten, Islamist Views, dann fallen Nuklearwaffen in die Hände von Menschen, die den USA schaden werden. Also die Vorstellung ist, Frankreich und Großbritannien haben bald eine 15 Jahren eine muslimische Mehrheit oder muslimisch in beeinflusste islamistische Regierungen. Und da sie aber Atommächte sind, ist das eine Gefahr für die USA? Also muss die USA etwas tun, und das sagt die nationale Sicherheitsstrategie, politische Kräfte in Europa stützen, die dieser Entwicklung etwas entgegensetzen, die also etwas tun dagegen. Das ist eine in jeder Hinsicht verrückte Theorie. Die Amerikaner sagen dann in ihrer Sicherheitsstrategie, dass europäische Länder mit einer non-European Majority, mit einer nicht-europäischen Mehrheit, keine verlässlichen Verbündeten wären. Das Verrückte ist, wie gesagt, die USA, in den USA sagen die gleichen Leute, wir haben ein Problem mit einer nicht-weißen Mehrheit in naher Zukunft. Das heißt aber doch nicht, dass Kalifornien, Texas oder die USA für Europa kein Verbündeter mehr wären, weil sich die Demografie ändert. Wir haben hier eine verrückte Theorie, aber gefährlich wird es, wenn man sich überlegt, was es für das politische Handeln in naher Zukunft bedeutet.
Das ist die nächste Frage. Vielleicht dazwischen, du hast es vorhin kurz angesprochen, das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, um einfach die Faktenlage auch zu kennen. Also du hast Kalifornien und Texas angesprochen. Also die erste Frage, glaube ich, die fast jeder hat in diesem Kontext, ist die einfache Frage, brauchen die USA nicht eigentlich Einwanderung? Und vor allem für einen Mann wie Donald Trump, der besessen ist von wirtschaftlichem Erfolg und auch wirtschaftlicher Macht, also kann man sich ja durchaus die Frage stellen, wie passt das eigentlich zusammen? Weil, und das wirst du jetzt gleich hoffentlich beantworten, zwei der erfolgreichsten Bundesstaaten, Texas und Kalifornien, haben gleichzeitig auch hohe Zahlen an Menschen mit Migrationshintergrund. Also wie passt das eigentlich zusammen, diese eine Idee zu sagen, wir müssen hier die große Replacement Theory vorantreiben. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass die USA dringend Einwanderung brauchen und sogar der Erfolg der USA basiert auf Einwanderung. Also wie erklärst du dir das?
Also nehmen wir die Realität ist, wir haben einen enormen demografischen Wandel in den USA. Und wir haben natürlich auch aufgrund der Geschichte mit der Sklaverei und dem Apartheid-Regime im Süden, in den Staaten des Südens der USA, bis in die 50er, 60er Jahre hinein, die Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King, auch die Entscheidungen der Gerichte, des Höchstgerichts in den USA gegen diese Segregation, dieses Apartheid-Regime, waren ja in den 50er und 60er Jahren. Wir haben also hier auch ein Erbe, wo das der Blick auf Rassen, auf Weiße, Schwarze und andere immer im Zentrum der Politik war. Und jetzt zeigt sich in Texas, ich nehme mal nur ein Land, ein Bundesland, dass dort die Nicht-Latino, also Non-Hispanic, weiße Bevölkerung sind 40%. Über 40% sind Latinos, 13,5% sind Schwarze, 6% sind Asiaten. So, und Texas ist seit 1995 von Republikanern regiert, ist der Bundesstaat, wo auch George W. Bush herkam, der spätere Cruz, Präsident, ja, Ted genau, Cruz. Ja. Und wie gesagt, wäre für sich genommen eine der 10 stärksten Volkswirtschaften der Welt. Mhm. Zweitstärkste Bundesstaat in den USA. Das Verrückte ist aber, es stimmt, in Texas und Kalifornien ist dieser demografische Wandel bereits passiert, aber in den USA insgesamt ist die Situation jetzt so, dass von den Älteren, da gibt es noch eine knappe Mehrheit von dem, was für Nationalisten, Weiße, diese White Nationalists so wichtig ist, eine weiße christliche Mehrheit. Bei den Jungen sind aber nur noch 3 von 10 Amerikanern, die sich sowohl als weiß als auch als christlich bezeichnen. Weil zusätzlich zu diesem demografischen Wandel haben wir auch einen Wandel, ein dramatisches Wachstum in der Zahl der Menschen, die sich nicht mehr als religiös bezeichnen. Und für diejenigen wie die MAGA-Bewegung Donald Trump ist das jetzt ein Angriff auf die Identität Amerikas. Die sagen jetzt, wir müssen hier etwas tun. Aber um das nochmal einzuordnen, nur von den Zahlen her, in den USA das Bevölkerungswachstum zwischen 2010 und 2020 waren 28 Millionen Nicht-Weiße mehr und 6 Millionen Weiße weniger.
Ja.
Also das gesamte Bevölkerungswachstum ist bei dieser Bevölkerung. Und jetzt zu sagen, und das war das Versprechen von Trump, liebe weiße Bevölkerung, ich kann das umdrehen. Ich kann zurückkehren in die 50er Jahre, als in Amerika noch 90% der Bevölkerung geschätzt weiß und christlich waren, bedeutet ein politisches Programm, das an die schlimmsten Phasen des 20. Jahrhunderts in Europa sein wird.
Sprechen wir darüber, also da sind wir jetzt auch angelangt am eigentlich Kern unseres Themas in dieser Folge, also über die, ich nenne es mal wirklich dunkle Seite dieser MAGA-Bewegung, denn die Konsequenz dieser Haltung, die MAGA da vertritt und allen voran, also Leute wie Musk, aber viel wichtiger auch Mandatsträger wie Stephen Miller, ein Homeland Security Berater von Trump.
Ja, und Deputy Chief,
und Deputy of, Staff, Chief of Staff, genau, ist ja, dass letztlich Millionen von Menschen abgeschoben werden müssen. Und wir reden hier nicht über ein paar Millionen, du wirst es gleich erklären, wie das immer wieder der Fall auch in den USA war, auch übrigens unter Obama. Also wir reden hier nicht über in Anführungszeichen normale Zahlen, sondern wir reden über viele, viele Millionen. Ist das die Strategie dieser Regierung und welche Beweise gibt es dafür?
Also wir müssen jetzt, und da wird es jetzt wichtig, weil ich glaube, dass sich das viele in Deutschland immer noch nicht vorstellen können. Also wir haben demografischen Wandel, wir haben ein starkes Wachstum der nicht weißen Bevölkerung. Das sollte niemanden beunruhigen. Die erfolgreichsten Bundesstaaten haben diesen Wandel bereits erlebt. Aber es beunruhigt Leute. Und jetzt kommt eine politische Bewegung und sagt, wir ändern das. Und im September 2023 fragte der im letzten Jahr ermordete Charlie Kirk in einem Interview Stephen Miller, der jetzt der Architekt dieser Politik im Weißen Haus ist.
Das Buch gerade hier, vielleicht können wir es einmal zeigen. Damit
Stephen Miller, das wurde bereits ein Buch über ihn, seiner ersten Hate-Monger, also der den Hass verbreitet.
Ja.
Im September 2023 fragte Charlie Kirk Stephen Miller in einem Interview, ob es möglich wäre, auch 30 Millionen Menschen zu deportieren. Und Miller sagte dann, ja, das geht. Unser Modell ist die größte, unser Ziel ist die größte Massendeportation der US-Geschichte. Wir orientieren uns da an dem, was in den 50er Jahren passiert ist. Damals wurden viele Hispanics vertrieben. Aber es wird diesmal viel, viel mehr. Und er sagt, dazu brauchen wir das US-Militär. Wir brauchen alle Organe der Polizei. Wir brauchen einen Ausbau von Haftanstalten in einem großen Ausmaß. Das ist seine Antwort darauf, ob es realistisch ist, 30 Millionen zu vertreiben.
Also er sagt im Grunde genommen, ja, es ist realistisch und ich habe auch eine Idee, wie es geht.
Genau. Und Ende letzten Jahres, am 31. Dezember, am letzten Tag von 2025 erscheint dann eine Botschaft wieder auf X, Elon Musks Plattform, vom Department of Homeland Security, die zeigt ein gestohlenes Bild eines Künstlers aus Japan, ein Auto aus den 50er Jahren, bin da kein Experte, ein Strand, Palmen, Idylle.
Ja. Ja.
Und dann steht die Botschaft, und das ist die Agentur, die zuständig ist für Abschiebungen, America after 100 million deportations.
Also wir blenden das Bild auch gleich ein, wenn Sie es nicht sehen, weil Sie den Podcast jetzt nur mit Ton hören. Die Botschaft dahinter ist natürlich, also man sieht einen schönen Strand, Palmen, also quasi ein Paradies. Das ja. heißt, das ist die Botschaft.
Ein Paradies ja. und vor allem Retro. Ja. Ja. Es ist die 50er Jahre.
Wir wollen zurück in die Zukunft.
Zurück in die Zeit, als die Weißen 90% der Bevölkerung waren. So, und die Botschaft hier ist, und das steht hier von dieser Behörde, die immerhin unter sich hat die Immigration and Customs Enforcement, die Einheit, die mit Masken überall im Land jetzt Jagd macht, auch in den Gerichtsgebäuden Menschen verhaftet, auch immer wieder Staatsbürger, und das ist illegal, und die können sich noch wehren und sie gehen dann vor Gericht. Aber die Einschüchterung ist klar, diese Behörde ist unter diesem Homeland Security Department. Die Botschaft ist, der Friede der Nation wird dann, wenn das so ist, nach den 100 Millionen Deportationen, nicht mehr von der dritten Welt gefährdet sein. So, 100 Millionen.
Also die, jetzt
die Schätzungen der...
Wer wären diese Menschen, die die Regierung da am Fahrzeug
hat? Die größten Schätzungen der Experten sind, dass es in Amerika vielleicht, und das ist eine hohe Zahl, 14 Millionen irregulär im Land lebende Menschen gibt.
Ja.
Einige Millionen davon kamen unter Joe Biden ins Land in den letzten Jahren. Einige sind aber schon seit Jahrzehnten im Land. Und das bedeutet, dass der Großteil, 80 Millionen dieser imaginären 100, wären Staatsbürger. Und jetzt wird es sehr spannend, wenn man eine sehr zynische Rechnung macht und sich vorstellt, Donald Trump oder MAGA bleibt an der Regierung, es schaffen es mit diesem enormen Ausbau, weil all das, was Stephen Miller 2023 angekündigt hat, passiert. Militär wird eingesetzt. Die Haftanstalten werden ausgebaut. Es gibt doppelt so viele Menschen heute in Detention, also in Haft, wegen von der Einwanderungsbehörde, von der Immigration and Customs Enforcement Behörde als vor einem Jahr. ICE, das Budget ist verfünffacht worden. Mhm. Die Jagd wird gemacht. Also all das wird ja umgesetzt. Wenn es gelingen würde, wenn das das Ziel ist, dass immerhin die Behörde öffentlich verkündet, dass 100 Millionen Menschen vertrieben werden, dann wären die USA wieder dort, wo sie in den 70er Jahren waren, nämlich bei 80% weißer Bevölkerung. Und da sieht man erst, dass das Versprechen, wir stellen die alte ethnische Mehrheit wieder her, wir sorgen dafür, dass das weiße christliche Amerika die Kontrolle behält, und zwar überall im Land, ein Verbrechen erfordert.
Genau.
Denn also Staatsbürger, auch Migranten ohne Prozeduren, aber vor allem Staatsbürger einfach durch Terror dazu zu bringen, denn 100 Millionen kann man nicht abschieben.
Ja.
Was man aber machen kann in der Geschichte, das kennen wir aus Europa, ist so viel Angst aufbauen. Diskriminierung, Druck, Verhaftungen, Rechtlosigkeit, Terror, dass Menschen fliehen. Und auch da noch eine letzte Nachricht, Ende letzten Jahres, im Dezember, feiert dieses gleiche Department, dass angeblich, werden keine Beweise vorgelegt und viele dieser Zahlen sind gefälscht, die offiziellen Zahlen werden nicht mehr publiziert seit einem Jahr, von den USA, von der Trump-Regierung, angeblich schon über 2 Millionen freiwillig das Land verlassen haben. Und wenn man das alles zusammennimmt, die Versprechen von Miller, die Besessenheit mit dem Verlust der weißen Mehrheit, das Reden von den 100 Millionen, davor 30 Millionen, jetzt 100 Millionen Abschiebungen, Deportationen und den Aufbau eines repressiven Apparates. Und wenn man dann dazu nimmt, dass Trump immer wieder ankündigt, er kann jederzeit, sagt er, erklären, dass Amerika vor einer Invasion steht, einer Eroberung von außen. Und dann kann er sich das Recht geben, das Militär dazu einzusetzen, die Eroberer zurückzuschlagen.
Also eine Art Kriegsrecht sozusagen.
Ein Kriegsrecht in Amerikas Städten, das Militär einzusetzen, um Eroberer zurückzuschlagen. Eroberer, von denen uns das Department of Homeland Security aber sagt, dass viele, vielleicht die Mehrheit amerikanische Bürger wären. Das ist eine Agenda, die nicht mehr von rechtsextremen Spinnern irgendwo im versteckten Eck des Internets ausgedacht wird. Das ist heute die Agenda des Weißen Hauses.
Vielleicht können wir zum Schluss, du hast es vorhin schon angesprochen, ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir am Ende den Kreis oder ja die Schleife nochmal drehen zu Europa. Denn natürlich könnte man sich jetzt fragen, was interessiert uns das hier in Europa, was da gerade in den USA passiert. Du hast aber vorhin schon erklärt, es gibt ja auch eine Strategie des Weißen Hauses und das findet sich in der nationalen Sicherheitsstrategie ja auch wieder, zu sagen, wir müssen das, was wir in den USA gerade machen, auch in europäischen Ländern zumindest mal die Bewegungen stärken, die das auch wollen. Das heißt, es gibt seitens der amerikanischen Regierung das Bestreben, Kräfte zu stärken in Europa, die im Grunde genommen das teilen, was Stephen Miller sagt, was Donald Trump sagt, was Elon Musk sagt. Wie gefährlich ist das und was verbirgt sich dahinter? Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Nachricht, dass es ja eine nationale Sicherheitsstrategie, eine Art Draft gab, der dann wieder abgeräumt wurde. Und in diesem Draft stand drin, dass man explizit sogar europäische Länder aus der EU rauslösen müsste, die vielleicht ja kein Interesse mehr an der EU haben oder vielleicht mit Donald Trump und der Regierung zusammenarbeiten wollen. Also wie gefährlich ist das, was in den USA passiert, gerade auch für das europäische Integrationsprojekt? Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort, um zu verstehen, warum uns das hier auch interessieren sollte.
Ja, also zwei Punkte dazu. Ja. Das eine ist, zurück zu Viktor Orban, der hat 2015 schon gesagt, die Europäische Union will einen Austausch der Bevölkerung. Also die Flüchtlingskrise, wo syrische Flüchtlinge vor Assad und vor dem Islamischen Staat geflohen sind, auch nach Europa. Diese Flüchtlingskrise hatte nichts mit Assad, der ja von Putin unterstützt wurde, zu tun, sondern war das Resultat eines Wunsches der linken oder liberalen oder auch christdemokratischen Eliten, die Bevölkerung auszutauschen. Davon redet Viktor Orban seit 10 Jahren. Und er gibt der EU die Schuld. Mhm. Er sagt also, Europa, europäische Menschenrechte und europäische Gesetze verhindern eine robuste Reaktion. Mhm. Diese robuste Reaktion wünschen sich auch die Amerikaner. Und Donald Trump und vor allem sein Vizepräsident sagen ja, Europa braucht eine ähnlich patriotische Bewegung, rechtsextreme Bewegung, mit Parteien, die in Europa diese Islamisierung oder dieses Wachstum der nicht-europäischen Bevölkerung stoppen. Und diese Parteien in Deutschland ist die AfD. Und was man in den letzten Wochen und Monaten auch gesehen hat, auch wieder in den letzten Tagen, Donald Trump teilt dann ein Bild, sein Bild und dann nur ein Wort, Remigration. Mhm. Und dieser Remigrationsbegriff kommt ja auch, wurde in den letzten Jahren von den rechtsextremen Identitären auf ihre Fahnen geschrieben. Martin Sellner, einer der identitären Sprecher, hat ein Buch geschrieben, wo er erklärt, es geht darum, dass in Deutschland über 400.000 Menschen leben mit Ursprung, zum Teil auch schon Staatsbürger, zum Teil nicht, in Afghanistan. Eigentlich sollte Deutschland weniger als 1.000 dieser Menschen oder ein paar hundert haben.
Das heißt, auch da enorme Zahlen.
Zahlen. Also, Björn Höcke hat ein Buch geschrieben, wo er sagt, Deutschland könnte auch 20 Millionen Menschen verlieren. Ja. Jetzt haben alle, die diese Zahlen lesen, in der Vergangenheit immer gedacht, ja, aber das ist ja verrückt. Mhm. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass Deutschland, England, Frankreich Millionen Menschen vertreiben wird. Aber die USA sind dabei, es zu probieren. Mhm. Und unterstützen jetzt in Europa Parteien, die das Gleiche versprechen. Das heißt, wir haben hier eine Strategie, und das ist auch nachvollziehbar, denn wenn in Europa die gleiche Hysterie ausbricht, hier geht es nicht um Weiße und Nicht-Weiße, hier geht es dann um Muslime und Nicht-Muslime oder die Sprache der Sicherheitsstrategie Non-Europeans, Nicht-Europäer, die in Europa leben. Wenn hier die gleiche Hysterie ausbricht, wenn Regierungen das Gleiche wollen ideologisch, dann können die Amerikaner sagen, okay, schaut euch um in der Welt. Es gibt keine Demokratien mehr. Minderheitenrechte, Menschenrechte, all die Konventionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, keiner hält sich mehr daran. Der Feind liegt außen. Überall brauchen wir nationale Sicherheitsstrukturen. Auch in Deutschland wird es dann Agenturen geben müssen, die die Leute jagen. Auch in Deutschland wird es dann Haftanstalten geben müssen für die Inhaftierung von Hunderttausenden, um sie zu vertreiben. Das bedeutet Remigration. Und um eine Zahl noch zurück zu den USA zu gehen, Remigration, wie Trump sie versteht, wie Miller sie versteht, wie das Department of Homeland Security sie offiziell versteht, ist nicht das Abschieben von ausreisepflichtigen Ausländern. Donald Trump hat in seiner ersten Amtszeit 1,5 Millionen Menschen abgeschoben, Barack Obama 3 Millionen. Abschiebungen im Einklang mit dem Rechtsstaat waren immer möglich in den USA, so wie in Deutschland, England, Frankreich und anderswo. Und die entscheidende Frage ist, wie macht man das? Remigration, da geht es darum, die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung zu verändern. Und wer die Bücher von Höcke oder den Identitären liest und wer genau hinhört, was die nationale Sicherheitsstrategie und die Spitzen der amerikanischen Politik heute sagen, der erkennt, das ist eine gemeinsame ideologische Bewegung. Wir haben eine identitäre Regierung im Weißen Haus, die versucht, in Europa identitäre Regierungen in Schlüsselstaaten an die Macht zu bringen. Und Elon Musk und seine Plattform X unterstützt aktiv durch Propaganda und Hass, der geschürt wird durch Missinformation, diese identitären Bewegungen, auch in Deutschland.
Gutes Schlusswort. Und das ist vielleicht auch das, was man mitnehmen sollte, wenn diese Leute etwas sagen, wenn sie es aufschreiben in Büchern, wenn sie es aufschreiben in langen Beiträgen und auch in politischen Botschaften, sollte man zuhören. Denn wir sehen, genau das ist auch, was sie dann umsetzen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch oft naiv, wenn wir glauben, dass das nur aufgeschrieben wird und nicht passiert. Es passiert tatsächlich.
Ja, und Stephen Miller hat ganz viele Beispiele studiert,
ja,
und hat das Charlie Kirk auch erklärt, damals in diesem Interview.
Ja.
Wie kann man Millionen Menschen dazu bringen? Und der Schlüssel ist, Angst zu erzeugen.
Ja.
Und wie schnell das geht, sehen wir in den USA.
Ja.
Angst zu erzeugen, damit die meisten Menschen dann von selbst fliehen, weil sie ihrer Rechte nicht mehr sicher sind.
Ja, wir wollen weiter in unserem Podcast über genau diese Themen sprechen, auch in den nächsten Folgen. Nicht, weil wir Angst machen wollen, sondern weil wir realistisch sind und weil wir vor allem darüber aufklären wollen und weil wir genau diese Dinge, die in den USA und auch in Europa passieren, auch ganz klar benennen wollen und auch Lösungen anbieten wollen, wie man sich dagegen wehren kann. Das war der Auftakt unseres Podcasts im Jahr 2026, ein Jahr, wie wir, glaube ich, beide prognostiziert haben, mit ein paar Herausforderungen, wobei du auch etwas optimistisch warst und wir beide ja auch erkannt haben, Optimismus ist eigentlich Bürgerpflicht, auch angelehnt an Madeleine Albright, die du vorhin zitiert hast. Also Gerald, vielen Dank
für diese
Folge.
Ich danke dir
und
bis zum nächsten Mal.
Und bis zum nächsten Mal, genau. Und an all unsere Hörerinnen und Hörer und alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse und einen guten Start in das neue Jahr.